Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle politische Ereignisse. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen verblüfft, aber genieße es irgendwie auch, dass es so warm wird dieses Wochenende. Perfektes Urlaubs- und Freizeitwetter und das zum Glück eh daheim, denn mit dem Urlaub fliegen wird es im Moment nichts. Die Belegschaft der Austrian Airlines streikt. Seit Wochen ziehen sie die Verhandlungen über Löhne und Kollektivvertrag. 17 Verhandlungsrunden haben bis jetzt keine Einigung gebracht und hunderte Flüge sind ausgefallen. Und das, weil die AU-Führung nicht bereit ist, bessere Gehälter zu bezahlen. Wir schauen uns heute das Flugbusiness genauer an. Was fordert die Gewerkschaft und wieso kommt so lange schon zu keiner Einigung? Wie sind Arbeitsbedingungen in der Flugbranche insgesamt? Und wird es in Zukunft nur mehr Billigfluglinien geben? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Raphael Margauer. Raffi arbeitet in Linz in der Chemie, er beschäftigt sich viel mit Tagespolitik und ist ein Teil von unserem Podcast-Team. Freut mich, dass wir heute wieder ein Thema gemeinsam aufrollen, Raffi.
Hallo und danke für die Einladung.
Nach 17 Verhandlungsrunden gibt es im Streit um den Kollektivvertrag zwischen AU und Gewerkschaft keine Aussicht auf eine Lösung. Am Montag geht es weiter mit den Verhandlungen. Der Verhandlungsführer, der Arbeitgeber Günther Ofner, meint, die Forderung der Gewerkschaft wäre gleichbedeutend mit dem Ende der AU. Sehr dramatisch. Aber was fordert denn eigentlich die Gewerkschaft?
Seit Mitte Jänner, nun jetzt schon, verhandelt das Management für die Austrian Airlines, also für die AU, mit der Arbeitnehmervertretung des Bordpersonals, das sind rund 1000 Pilotinnen und 2500 Flugbegleiterinnen, über einen neuen Kollektivvertrag. Mittlerweile ist die 17. Verhandlungsrunde gescheitert, wodurch es am Karfreitag erneut zu Streik gekommen ist. 400 Flüge und 50.000 Fluggäste waren betroffen. Für die AU ist ein Schaden entstanden von rund 24 Millionen Euro. Vergangenen Donnerstag ist erneut gestreikt worden. 92 Flüge haben gestrichen werden müssen. Um die Situation zu verstehen, muss man wissen, dass die AU eine Tochter des Lufthansa-Konzerns ist. Laut Gewerkschaft verdienen die Angestellten von der AU bis zu 40% weniger als die von der Lufthansa. Meine Recherche hat das zumindest im Bereich der Einstiegsgehälter der Flugbegleiterinnen nicht bestätigen können. Da liegt der Einstiegsgehalt bei der AU bei 2220 Euro, sogar höher als der von der Lufthansa mit knapp 2800 Euro. Das legt die Vermutung nahe, dass entweder Pilotinnen bei der Lufthansa deutlich besser verdienen oder es bei der Lufthansa noch deutlich mehr alte Verträge gibt, die besser dotiert waren. Und dass vielleicht auch bei der Lufthansa ein höherer Aufstieg im Gehalt einfach möglich ist. Und da hakt man gleich direkt da ein, was an der ganzen Diskussion nämlich durchaus ein Problem ist. Die stärkste Fraktion in den Verhandlungen sind nämlich die Pilotinnen. Da anhand von ihren Einkommen sie deutlich privilegierter sind und durch ihre längere und schwerere Ausbildung deutlich schwerer zu finden als wie Flugbegleiterinnen. Das letzte Angebot des AU-Managements liegt bei einem Gehaltsplus von 18%, bei Pilotinnen sogar bei 28%. Bei näherer Betrachtung erweist sich das jedoch als Mogelpackung. Darin enthalten sind nämlich neben den unsäglichen Einmalzahlungen, die ja gleich wieder verpuffen, nämlich auch Bonuszahlungen, die sich an die Gewinnmargen der AU orientieren. Der erste Boni soll erst bei 4%, Gewinnmarge geben, die vollen 18% jedoch erst bei 8% Gewinnmarge. Letztes Jahr hat die AU absolutes Rekordergebnis von 127 Millionen Euro gehabt, das waren 5,3%. 8% hat es also noch nie gegeben und werden auch wohl unerreichbar bleiben. Vor allem beim Preiskampf, der gerade am Wiener Flughafen herrscht. Aber zu dem werden wir später nochmal zurückkommen.
In der ZIP 2 hat der Obmann der Luftfahrt in der Wirtschaftskammer, Günther Ofner, der ja auch Chefverhandler ist, den Umbau der AU zu einer Billigfluglinie als ohnehin passierend präsentiert. Also er sagt, da gibt es keinen Ausweg daraus. Wo siehst du die Zukunft der AU? Schon vor 3 Jahren hat der Wizz Air-Chef von einem Blutbad am Standort Wien gesprochen und der Gewerkschaftswiederchef von einem defizitären Verdrängungswettbewerb. Wie schaut es aus mit der Zukunft der AU?
Dass der Chefverhandler Günther Ofner und AU-CEO Annette Mann derart offen über den Umbau der AU sprechen, zeigt die Linie, die der Lufthansa-Konzern einer für die kommenden Jahre vorgegeben hat. das Argument des Mutterkonzerns, dass die Auerbelegschaft weniger verdient als die Lufthansa und das auch sinnvoll so ist, argumentieren sie damit, dass Flughäfen wie Frankfurt und Zürich wesentlich profitabler sind, als bis der in Wien ist. Und das wird wohl auch stimmen. Vor allem Frankfurt hat wesentlich mehr Fernverkehr und gilt als Drehkreuz der Luftfahrt in Europa, während der Wiener Flughafen in erster Linie das Tor zu Osteuropa ist. Was vor allem an den engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und den Staaten des ehemaligen Ostblocks bzw. Jugoslawien liegt. Die Strecken sind wesentlich umkämpfter von Billigfluglinien aus beispielsweise ein Flug in die USA. Mit EasyJet, Eurowings, der Ryanair-Tochter Laudamotion und Wizz Air konkurrieren gleich 5 andere Fluglinien neben der Auer und Passagiere.
Was bedeutet denn jetzt dieser Konkurrenzkampf der Fluglinien am Wiener Flughafen dann aber für die Gehälter der Angestellten?
Was das Moment-Magazin 2021, also nur vor der starken Inflation der vergangenen beiden Jahre, berichtet hat, ist das Brutto-Grundeinkommen bei Flugbegleiterinnen bei der Auer und bei Eurowings bei 1740 gelegen, bei Laudamotion schon nur noch bei 1500 und bei der kurzweilig existierenden Billigfluglinie Level sogar nur bei 1200 Euro. Und 1200 Euro sind selbst beim Bruttobetrag schon an der Armutsgrenze. Also brutto nur vor Steuerabzug. Nukaga dürfte der Lohn bei Wizz Air sein. Die werden wohl ein Grundgehalt von nicht einmal 1000 Euro erreicht haben.
Das ist so krass wenig und das war quasi schon das Gehalt für Vollzeit tatsächlich, oder wie?
Im Grunde ja. Bei den meisten Billigfluglinien gibt es keine Betriebsräte. Bei Wizz Air zum Beispiel kommt dazu, dass sie nicht einmal unter österreichischer, sondern unter ungarischer Fahne fliegen. Weshalb sie rechtlich in einen Graubereich fallen, ob sie überhaupt unter das Kollektivvertragsrecht fallen. Die Gewerkschaft meint, sie fallen unter das Kollektivvertragsrecht, da die Wizz Air-Kollegen dauerhaft in Österreich stationiert sind und damit auch das österreichische Arbeitsrecht zur Anwendung kommen muss. In der Branche hat sich durchgesetzt, dass die Grundgehälter niedrig sind. Nach der Anzahl der Flugstunden bekommen Mitarbeiterinnen dann etwas mehr. Wenn sie viel geflogen sind, wie viel geflogen wird, bestimmt allerdings der Betrieb, wodurch man im Winter oft nur auf die Hälfte der Flugstunden kommt, wie im Sommer zum Beispiel. Aber auch Krankenstände überlegt man sich bei so einem Einkommenssystem natürlich doppelt. Was da am Wiener Flughafen gerade passiert, ist schlicht und offen ein Verdrängungswettbewerb, bei dem absurd niedrigen Flugpreisen auf gar nicht mehr die Kosten deckt werden können. Die konkurrierenden Linien versuchen sich so gegenseitig auszustechen und so den Flughafen für sich alleine zu haben. Und dies alles auf den Rücken der Belegschaft.
Eine Flugbegleiterin von einer Billigfluglinie hat berichtet, dass sie sich in den Pausen oft zwischen Essen und dem Gang zur Toilette entscheiden muss. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen bei Billigfluglinien und wie unterscheiden sie sich auch von der Auer oder von der Lufthansa zum Beispiel?
Generell kann man wohl sagen, dass der Beruf der Flugbegleiterin oder des Piloten, der Pilotin in die vergangenen Jahre deutlich an Prestige verloren hat. Was vor allem daran liegt, dass Flüge zum Massenprodukt geworden sind. Und das seit den 70ern. Die Preise für Flugreisen sind massiv gesenkt worden, also zum Beispiel durch weniger Platz zwischen Sitzplätzen, Streichung gewisser Annehmlichkeiten wie Essen an Bord, was früher absolut üblich war, und auch dichtere Taktung. Denn Flugzeuge werfen ja nur Profite, wenn sie in der Luft sind. Alles das führt dazu, dass die Fluggastzahlen explodiert sind und die Belastung fürs Personal massiv gestiegen ist. Und damit ging wohl auch zum Teil das Exotische und Besondere, das Abenteuer von der weiten Welt, was der Job als Flugbegleiterin früher zu bieten gehabt hat und auch erstrebenswert gemacht hat, verloren. Mit den Billigfluglinien ist dann nur das vorerwähnte Lohndumping sowie die massive Steigerung des Arbeitspensums dazugekommen. Während den Flügen gibt es sowas wie Pausen sowieso nicht. Zwischen den Flügen führen Pausen oft automatisch zu Verspätungen, die von Gästen wegen oft verpassten Anschlussflügen oder auch wenn man verspätet ist und deswegen den letzten Zug nicht mehr erwischt, nur verärgert quittiert werden, was dann erst wieder auf die Flugbegleiter zurückfällt. Das kalkulieren Fluglinien auch ein und verlassen sie darauf, dass keine Pausen gemacht werden und auch vielleicht einmal weniger am Tag auf die Toilette gegangen wird. Und das oft bei 12 Stunden langen Diensten. Die 12 Stunden sind dann zwar Arbeitszeit, aber bei den meisten Airlines nicht automatisch unter Anführungszeichen bezahlungswirksam. Meist gilt nur die Blockzeit, also wenn sich das Flugzeug bewegt. Das heißt weder das Einsteigen, nur das Versorgen der Passagiere bei Verspätungen oder Verzögerung wegen technischen Schwierigkeiten werden tatsächlich zahlt. Die Billigfluglinien kalkulieren auch schlicht nicht damit, dass man das sonderlich lang durchhält, sondern gehen bewusst das Risiko ein, dass man das Personal verharzt. Zu den vorhin angemerkten Arbeitsbedingungen kommt ja nur ein gestörter Biorhythmus dazu, wenn man in der Nacht arbeiten muss. Oder körperliche Abnutzung, wenn man jeden Tag hunderte Kilo bewegt an Speisen, Getränke, dem Servicetrolley, den man durch den Gang schiebt. Oder dass man Passagiere helfen muss, einer Gepäck in das Fach, in das Fackel einzubringen. Darüber hinaus tragen Flugbegleiterinnen natürlich auch irrsinnig verantwortungsvolle Aufgabe, dass im Flugzeug immer so ein Notfall kommen kann. Flugbegleiterinnen sind dazu ausgebildet, im Notfall Brände zu löschen, medizinische Notfälle zu versorgen, für Sicherheit zu sorgen, auch wenn das Flugzeug zum Beispiel evakuiert werden muss. Die Verantwortung führt natürlich auch zu großer psychischer Belastung des Personals.
Wie reagieren da jetzt Regierungen oder Aufsichtsbehörden auf mögliche Missstände oder Probleme in Bezug auf die Arbeitsbedingungen bei Billigfluglinien, wie du sie jetzt beschrieben hast?
Black sagt gar nicht. Billigfluglinien können, wie ich es vorher schon erwähnt, sie vor Kollektivverträge drücken, indem sie einfach unter fremder Fahne fliegen und sie so die örtlichen arbeitsrechtlichen Bedingungen umgängen und in Ländern mit niedriger Löhnen und schlechten Arbeitszeitregelungen etc. ausweichen. Obwohl das laut der Gewerkschaft, wie bereits zuvor erwähnt, illegal ist, da die Belegschaft hier dauerhaft stationiert ist und dadurch auch das österreichische Arbeitsrecht zur Geltung gemacht werden müsste, passiert nichts. Bei der Forderung nach Löhnen über der Armutsgrenze nennt die Wirtschaftskammer eine überzogene Forderung. Oder eben endlich einmal einen branchenübergreifenden Kollektivvertrag einzuführen, lehnt der Flughafen Wien Vorstand und wie vorher schon erwähnt der Chefverhandler der A-Verhandlungen, Günther Ofner, ab. Zitat, man sollte nicht mit den Säbel rascheln, hat er dazu gemeint. Die größten Erfolge verzeichnet in diesem Kampf nur die Arbeiterkammer, die mit zahlreichen Klagen sowohl für die Belegschaft als auch die Konsumenten bisher Erfolg gehabt hat. Von der Politik wird dieser Verdrängungswettbewerb, der da herrscht, inklusive Lohndumping am Wiener Flughafen, in erster Linie wohlwollend entgegengenommen. Unvergessen dabei bleibt, als EasyJet 2017 nach dem Brexit auf der Suche nach einer neuen Basis in Wien fündig worden ist. Verkehrsminister Jörg Leichfried von der SPÖ hat das damals einen hart erkämpften Gewinn genannt. Und Kanzler Kern hat sich medienwirksam neben die Flieger von EasyJet ablichten lassen. Die Freude der Granten hat jedoch eh nur kurz gewährt, weil bereits 2022 ist die Basis wieder geschlossen worden.
Apropos Schließungen und Streichungen, die ersten Flüge, die gestrichen werden würden, weil sie nicht mehr rentabel sind, sind die Inlandsflüge. Bisher ist es aber weitgehend an dem Widerstand der Politik gescheitert. Das Land Tirol hat jetzt sogar überlegt, die Strecke Innsbruck-Wien zu fördern, damit sie erhalten bleibt. Wie siehst du das?
Zumindest die Verkleinerung und Übernahme von Routen durch billigere Tochterunternehmen ist schon länger gängige Praxis. Vom Lufthansa-Konzern ist da zum Beispiel Air Dolomiti unter anderem auch in Österreich sehr aktiv. Auch die Auer hat das schon mit Tyrolean Airways versucht. Die Tochterunternehmen liefern, wie es auch zwischen der Auer und der Lufthansa ist, den Vorteil, dass man durch Tochterunternehmen Tarifverträge auch des eigenen Konzerns umgehen kann. Das ist eben vor allem auf den kleineren österreichischen Flughäfen abseits von Wien gängige Praxis. Auer CEO Annette Mann hat bereits angekündigt, dass mit jedem Prozent an Lohnerhöhung weniger Flüge rentabel bleiben und damit wir auch gestrichen bleiben. Die ersten auf der Abschussliste sind dabei die österreichischen Inlandsflüge. Dass es sowas wie Inlandsflüge in so einem kleinen Land wie in Österreich überhaupt gibt, wirkt absurd. Bis vor kurzem hat es sogar einen Flug von Wien nach Linz gegeben, einer Strecke, die man mit dem Zug in einer Stunde und 15 Minuten fahren kann. Das Ganze steht aber im starken Interesse der österreichischen Wirtschaftstreibenden, die beim Aufgeben solcher Linien wie so oft von Wettbewerbsnachteil reden. Und die Politik steht, abgesehen von den Grünen vielleicht, den nicht ablehnen gegenüber. Anfang des Jahres hat die Auer bereits angekündigt, dass eine der drei täglichen Fluglinien auf der Strecke Wien-Innsbruck gestrichen wird, worauf die Tiroler Landespolitik, wenn auch bisher ergebnislos, aber trotzdem eingeschalten hat. Was man nicht vergessen darf, ist, dass die Auer zu Beginn der Covid-19-Pandemie durch eine großzügige Förderung von 150 Millionen Euro sowie ein Kredit über 300 Millionen Euro aus der Staatskasse gerettet worden ist. Da ist die staatliche Förderung in Form von der Kurzarbeit aber noch gar nicht mit eingerechnet. Was dabei für breiten Unmut gesorgt hat, war die Tatsache, dass die Spitzenmanager der Auer trotz des Stillstands ihre Boni kassiert haben und das aus der Staatskasse mit Steuergeld.
Die Auer ist ja jetzt kein Einzelfall, deshalb würde mich interessieren, was sind denn die Hauptgründe für den Niedergang der Flag Carrier, also der nationalen Fluggesellschaften in der Flugbranche und welche spezifischen Herausforderungen stehen die da gegenüber? Wie haben sich die Marktanteile der Flag Carrier im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften in den letzten Jahren entwickelt und welche Faktoren haben da dazu beigetragen?
Die Billigfluganbieter wie die führende Ryanair oder EasyJet befördern bereits mehr als wie die Hälfte aller Passagiere in Europa, da sie die aufkommende Marktchance genutzt haben. Durch die Ausflaggung, also wie bereits erwähnt, die örtliche arbeitsrechtliche Bedingung zu umgehen, indem man in Ländern mit niedrigeren Löhnen oder schlechtere Arbeitszeitregelungen etc. ausweicht, können insbesondere Personalkosten gespart werden. Die starren Konzernstrukturen der Flag Carrier, also so der Flaggschiff-Fluggesellschaften, stellen den schnellen Anpassungen an die dynamische Entwicklung im Luftverkehr im Wege. Als Folgen werden die historischen Namen der Flag Carrier in innereuropäischen Verkehr zunehmend durch Billigflugtochter ersetzt. Dadurch, dass die Billigfluglinien Zubringerflüge zu Hubflughäfen, also zu Flughäfen, wo man auch viel umsteigt, bedienen, müssen auch die Flag Carrier, also die großen nationalen Fluglinien, ihre Zubringerflüge auf eine günstige Kostenbasis bringen. Was dann eben durch die eigenen Billigfliegerlinien passiert. Das wirkt sich dann auch auf den Langstreckenverkehr aus. In den 70er und 80er Jahren war es noch so, dass die Flag Carrier Linien, also die großen bekannten Marken, weitgehend den Markt dominiert haben, mit Marktanteilen von bis zu 80% weltweit. Mit dem Aufkommen der Billigfluglinien ab den 90er Jahren hat es angefangen, dass sich der Markt fragmentiert. Heute machen Billigfluglinien je nach Region am Markt, Region und Marktsegment etwa 20-40% des Luftverkehrsmarktes aus. Die verbleibenden Marktanteile werden von traditionellen Flag Carrier Linien sowie deren Tochterunternehmen, die inzwischen auch einen beträchtlichen Teil des Marktes ausmachen können. Es gibt allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den Regionen, da beispielsweise in Europa der Marktanteil von Billigfluganbietern höher ist als wie in Nordamerika oder Asien.
Eine Entwicklung, die auch beigetragen hat zu einer Veränderung des Marktes, ist auch die politische Deregulierung, oder? Also dass die Regeln weniger strenger wurden für den Flugverkehr und die Unternehmen, die darin agiert haben.
Neben dem Aufstieg der Billigfluglinien hat sich vor allem die Deregulierung des Flugverkehrs auf die Marktanteile ausgewirkt. In vielen Ländern hat sich dadurch der Wettbewerb intensiviert und neue Akteure den Marktzugang erleichtert. Traditionelle Monopole von Flag Carrier Airlines sind so aufgebrochen worden, was zu einem breiteren Angebot und zu einer größeren Vielfalt der Fluglinien geführt hat. Auch die Entwicklung des Internets durch Online-Reisebuchungsplattformen hat den Vertrieb von Flugtickets stark verändert und den Konsumentinnen einen breiteren Zugang und Auswahl von Fluglinien ermöglicht. Das hat dazu beigetragen, dass Konsumentinnen vermehrt nach preisgünstigen Optionen suchen, was den Erfolg der Billigfluglinien begünstigt hat. Als es zum Beispiel noch zu Zeiten der Fall war, wie oft die einzige Anlaufstelle Reisebüro war. Und ein letzter wichtiger Punkt ist auch der Einstieg neuer Flag Carrier aus den Golfstaaten. Länder wie Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate haben es geschafft, durch ihre Fluglinien Qatar Airways oder Etihad vor allem im Spitzensegment und auf Langstreckenflügen die Märkte für sich zu erobern. Was auch daran liegt, dass sie wichtige Umstiegsflughäfen errichtet haben. Dahinter steckt eine Soft-Power-Strategie und um dies zu verstehen, braucht es jetzt vielleicht einen kleinen Exkurs. Es war nämlich so, 1990 ist zum zweiten Golfkrieg gekommen. Und da ist das kleine, aber sehr ölreiche Kuwait vom wesentlich größeren Irak überfallen worden. Und der Irak hat dort eine Marionettenregierung installiert. Nach Monaten hat ein breites Bündnis rund um die USA interveniert und die alte Regierung wieder hergestellt. Um so ein Schicksal zuvorzukommen, beschlossen Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar, aber auch andere Golfstaaten, durch diverse Sportveranstaltungen, oft auch wie zum Beispiel die Fußball-WM in Katar vergangenes Jahr, oder eben mal den Ausbau von Flughäfen und Fluglinien, ihre Länder international bekannt zu machen und zu vernetzen. Für Katar zum Beispiel hat sich das in den vergangenen Jahren sogar schon gelohnt. Also Saudi-Arabien hat jahrelang versucht, Katar wirtschaftlich zu blockieren, und das haben sie aber aufgeben müssen, einfach weil Katar in internationale Handelsbeziehungen schon zu gut integriert war und zu stark mit anderen Ländern vernetzt war. internationale Sportveranstaltungen ausrichten oder Flughäfen bauen, ist also eine Form von Geopolitik, die man eben Softpower nennt. Und die Softpower ist der Gegensatz zur Hardpower, also zum Beispiel zu kriegerischen Auseinandersetzungen.
Total spannend, wie viel Politik hinter der Errichtung von solchen Flughäfen und Fluglinien liegt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir uns als Linke einerseits zu den Streiks der Gewerkschaften, aber auch zu dem Vorgehen und den Plänen der Fluglinien positionieren sollen. Was ist da sinnvoll zu tun?
Es ist wichtig, dass da gehalten wird, immer nur im Vergleich zur Konkurrenz, sondern auch im Verhältnis zu den Lebenserhaltungskosten gemessen wird. Und die Belegschaft, die AU ja im vergangenen Jahr immerhin ihren Rekordgewinn beschert hat, dafür entsprechend entlohnt wird. Wichtig ist auch, dass die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Unternehmensführung in vollem Umfang transparent sind. Jeder Mitarbeiter hat das Recht zu verstehen, warum es in diesen Gesprächen geht und wie die getroffenen Entscheidungen ihr Leben und ihre Zukunft beeinflussen können. Die Forderung nach Transparenz ist kein Luxus. Des Weiteren müssen wir für bessere Arbeitsbedingungen einstehen. Dies schließt nicht nur die physischen Arbeitsbelastungen am Flughafen oder in den Flugzeugen ein, sondern auch die psychosozialen Aspekte wie Arbeitsbelastung, Stressbewältigung und Work-Life-Balance. Wir müssen sicherstellen, dass die AU-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Umfeld arbeiten können, das ihre Gesundheit zumindest nicht noch mehr gefährdet, als es jetzt schon ist, und im besten Fall verbessert. Letztendlich sollten Arbeitsbedingungen und Entlohnung nicht davon abhängen, welches Unternehmen die AU besitzt und mit wem es in Konkurrenz steht. Wie besprochen herrscht ein starker Wettbewerb im Flugsektor und darum war die Forderung nach einem einheitlichen Kollektivvertrag, der für alle Fluglinien gilt, wichtig, damit die erkämpften Lohnerhöhungen nicht wieder der Arbeitsverdichtung zum Opfer fallen, also zu schlechteren Arbeitsbedingungen führen. Dazu bräuchte es eine größere Bewegung, die sich nicht nur auf einen Betrieb beschränkt, sondern gegen die ganze Branche richtig. Schwierig dabei bleibt der besonders internationale Charakter, den die Flugindustrie heute halt hat. Dafür haben nationale Gewerkschaften nur keine Antwort gefunden. Selbst ein einzelner Flughafen zu bestreiken reicht halt nicht aus. Auch wenn dort viele verschiedene Fluglinien ihr Geschäft machen, denn im Zweifelsfall kann auch der ganze Standort einfach nicht mehr profitabel sein und dadurch gesperrt werden. Daher bräuchte es eine breitere internationale gewerkschaftliche Organisation.
Danke dir, Raffi, für einerseits den Überblick, was gerade bei der AU passiert, aber auch diese internationale Perspektive, die du mitgebracht hast, also wie viel Geopolitik da drinnen steckt, aber auch wie wichtig es durch diese internationale Konkurrenz ist, eine internationale Bewegung aufzubauen, weil die Perspektive übersieht man dann vielleicht manchmal. Danke dir, dass du wieder im Podcast zu Gast warst.
Danke für die Einladung.
Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt kommenden Samstag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcasts hörst. Und falls noch nicht passiert, wärmste Empfehlung, eine Unterstützungserklärung für die KPÖ zur EU-Wahl zu unterschreiben. Die KPÖ braucht nämlich 2600 Unterstützungen, damit sie überhaupt auf dem Stimmzettel stehen können. Und das braucht es auch auf EU-Ebene recht dringend, nämlich eine soziale Stimme, die den Lobbyisten in Brüssel, aber auch unseren Politikerinnen, die dorthin fahren, auf die Finger schaut. Bis Ende April kann man unterschreiben. Am besten schaust nach unter kpoe.at, dort stehen alle Infos dazu. Und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!